Let's Start. Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schön, dass ihr dabei seid. Ich stelle euch inspirierende Menschen vor, die mit Mut, Offenheit und Kreativität unser Staatswesen transformieren. Ganz nach dem Motto: Wir sind der Staat.
Trommelwirbel, mein heutiger Gast ist für mich eine der bemerkendsten Führungspersönlichkeiten im öffentlichen Bereich, wenn es um Innovation und Zusammenarbeit, aber auch um Zukunftsdenken geht. Es gibt nämlich dafür eine richtige Einheit. Und Professor Dr. Christian Hummert ist Informatiker, Honorarprofessor für IT-Sicherheit und Forschungsdirektor sowie Geschäftsführer der, Achtung, Agentur für Innovation in der Cybersicherheit, kurz Cyberagentur. Super spannend, was er da macht und quasi im Auftrag der Innovation unterwegs. Seine Aufgabe ist es nämlich, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Neues entstehen kann. Also dort, wo klassische Strukturen oft an ihre Grenzen stoßen. Ich liebe sowas und ich bin total gespannt, was Professor Hummert jetzt heute erzählt. Und die Cyberagentur ist nämlich dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung zugeordnet und arbeitet gleichzeitig auch eng mit dem Bundesministerium des Innern zusammen. Also zwei Ministerien, die für die Cyberagentur zuständig sind, und jeder, der sich damit auskennt, weiß, das ist eine total spannende Konstellation. Denn Cybersicherheit endet nun mal nicht an den Ressortgrenzen. Grenzen ist eine gesamtstaatliche Aufgabe für Bund, Länder und Kommunen gleichermaßen, ja, und betrifft auch neue Formen der Zusammenarbeit. Ich freue mich total auf Sie, lieber Herr Professor Dr. Christian Hummert. Schön, dass Sie bei Let's Start sind.
Hallo, ich freue mich auch hier zu sein und freue mich auf den Podcast, den wir jetzt aufnehmen.
Also viele kennen den Namen vielleicht der Cyberagentur, aber wenige wissen, was es ausmacht. Also vielleicht erzählen Sie einfach noch mal kurz für all diejenigen, die hier zuhören, die denken, oh, das klingt spannend, aber was ist denn eigentlich die Idee hinter der Cyberagentur und was unterscheidet sie vielleicht auch von der klassischen Behörde oder Forschungseinrichtung?
Die Cyberagentur ist vor 5 Jahren gegründet worden, oder schon 5,5 Jahre. Wir hatten letztes Jahr unser 5-jähriges Jubiläum und die Vision, die hinter der Agentur steht, ist die Steigerung der digitalen Souveränität der Bundesrepublik Deutschland im Cyberraum, im Bereich der Cybersicherheit. Und man hat in dieser Zeit eine ganze Reihe von Einrichtungen gegründet, Behörden, Agenturen, die alle auf dieses Ziel digitale Souveränität einzahlen, zum Beispiel die CITES in München oder die CENDES oder die Digital Service. Die Mission der Cyberagentur ist, wir finanzieren Forschung. Also viele Leute glauben, dass wir die fantastischen Dinge machen und was weiß ich, durch Ransomware verschlüsselte Hochschulen entschlüsseln oder Cyberangriffe abwehren. Wir finanzieren Forschung. Also wir nehmen Geld aus dem Verteidigungshaushalt und aus dem Innenhaushalt und finanzieren damit Forschung für Dinge, die die Polizei oder die Bundeswehr oder die Nachrichtendienste morgen brauchen. Man hat uns damals bewusst als eine GmbH gegründet, also wir sind weder Behörde noch Forschungseinrichtung, es war also quasi doppelt falsch. Wir sind eine GmbH, weil man glaubte, wir hätten dann etwas mehr Freiheiten, insbesondere in Bezug unsere Mitarbeiter angemessen zu bezahlen oder auch im Vergaberecht. Und wir sind keine Forschungseinrichtung, weil wir nicht selber forschen dürfen. Es ist uns sogar verboten. Wir finanzieren Forschung. Also wir sind quasi eine Beschaffungseinrichtung. Und wenn man sich das jetzt anguckt, hat die Cyberagentur so 4 Rahmenbedingungen. Also wir sollen solche Forschung finanzieren, die irgendwas mit Cybersicherheit zu tun hat. Also wir sehen das durchaus breit. Also Cybersicherheit ist einmal das sichere Machen von IT-Systemen gegen Hackerangriffen, aber zum Beispiel auch Behördenbefähigung, also die Frage, was für Fähigkeiten brauchen Behörden für Werkzeuge, um auch in Zukunft ihren Aufgaben nachkommen zu können. Und wir schauen uns auch so Schlüsseltechnologien an, die für die Cybersicherheit der Zukunft relevant sind. Wir arbeiten immer bedarfsbezogen, also wir finden immer in der Bundeswehr oder im BSI oder in der Polizei eine Fähigkeitslücke und diese Lücke adressieren wir dann mit Forschung. Das heißt, wir fördern Forschung nicht, weil sie exzellent ist oder weil exzellente Leute dahinter stehen, sondern weil man diese Forschung braucht. Also immer bedarfsbezogen. Und jetzt kommen zwei Rahmenbedingungen, die etwas seltsam klingen. Wir sollen nämlich solche Projekte fördern, die ein hohes Risiko des Scheiterns haben. Der Rechnungshof hat sogar gesagt, 90% Risiko des Scheiterns. Und das klingt komisch, weil normalerweise finanziert man ja Dinge, wo man glaubt, dass auch was rauskommt. Aber die Idee ist, dass es vielleicht solche Technologien gibt, an die niemand so richtig glaubt und deswegen auch niemand darin investiert. Und wenn es aber doch klappt, dann wäre es so cool, dass es wirklich mal was verändert, dann wäre es disruptiv. Und da muss eben der Staat eingreifen mit seinem Geld. Und wir sollen sehr weit in die Zukunft gucken. Also wir sollen Probleme lösen, die die Behörden in 10 bis 15 Jahren haben werden. Und das im Bereich der Cybersicherheit sehr, sehr weit. Also vor 15 Jahren hat es noch 3 Jahre gedauert, bis Siri auf das erste Handy kam. Und wie Handys in 15 Jahren aussehen, das ist dann etwas, mit dem wir Cyberagenten uns beschäftigen.
Boah, ist das spannend. Sie haben ja die ganze Zeit mit Zukunft zu tun. Sie leben ja quasi dann in der Zukunft die ganze Zeit. Ist ja total aufregend. Da hätte ich gleich mal eine Nachfrage. Und zwar, ist es eher ein Vorteil, wenn man eine GmbH ist, oder ein Nachteil? Und machen Sie sowas Ähnliches wie die Sprint?
Okay, zwei gute Fragen. Also ich würde sagen, uns als GmbH zu gründen, war die richtige Entscheidung. Also bestimmte Dinge sind schwierig. Ja, also wir denken zum Beispiel an Geheimschutz, also an die Frage, dass man bestimmte, der Umgang mit eingestuften Dokumenten ist für eine GmbH deutlich schwieriger als eine Behörde. Und da haben wir so einen extra Verwaltungsaufwand. Viele Dinge sind für uns aber auch einfacher als für Behörden. Und ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Die Sprint ist unsere zivile Schwester. Also traditionell hat man in Deutschland die militärische und die zivile Forschung getrennt. Und als man vor 5 Jahren die Cyberagentur gegründet hat und die Sprint, hat man sich entschieden, 2 Agenturen zu gründen, die zivile Sprint und die Dual-Use-Cyberagentur, die für die Sicherheitsbehörden arbeitet. Das heißt, die Sprint macht ähnliche Dinge wie wir, sie macht sie aber anders. Also tatsächlich gab es immer wieder mal die Debatte, die beiden Einheiten auch zusammenzulegen. Aber ich glaube, das ist vom Tisch, weil sich Cyberagentur und Sprint einfach in sehr verschiedene Richtungen entwickelt haben.
Wie suchen Sie die Projekte aus oder wie kommt man denn dazu, ein von Ihnen gefördertes Projekt zu werden?
Okay, also eigentlich haben wir 2 Wege. Also eigentlich ist die Cyberagentur ja ein Dienstleister. Wir haben Bedarfsträger, das heißt die Bundeswehr oder das BSI könnte uns beauftragen und sagen jetzt, liebe Cyberagentur, mach doch mal ein Projekt hierzu. Und dann würden wir eben prüfen, also ist dieses hierzu, hat das A mit Cybersicherheit zu tun, B, hat das ein hohes Risiko, C, liegt es 10 bis 15 Jahre in der Zukunft und dann gibt es D, immer noch so eine Redundanzprüfung, also Verbot der Doppelförderung. Das heißt, wir prüfen, gibt es eigentlich schon irgendjemand anders, der das finanziert, weil wir nicht möchten, dass irgendwie Geld doppelt ausgegeben wird. Und wenn wir 3-mal Ja und 1-mal Nein haben, dann nehmen wir das Projekt. Das passiert tatsächlich relativ selten. Die allermeisten Projektideen, die wir kriegen von den Bedarfsträgern, scheitern an den 10 bis 15 Jahren. Weil die Polizei und auch die Bundeswehr hat gerade so viele Aufgaben, dass die ihre Probleme jetzt haben. Also es ist so viel zu tun, also insbesondere, also in diesen Behörden insbesondere ist so viel Arbeit, dass niemand Zeit hat, sich mal hinzusetzen und darüber zu spinnen, wie kann die Welt in 15 Jahren aussehen. Das heißt, wir haben das inzwischen so ein bisschen umgedreht zu angebotsgetrieben. Also mein größtes Team ist der Bereich Innovationsmanagement. Dann machen wir Trendstudien, Szenario-Workshops, Foresight-Analysen. Und dann entwickeln wir Projektideen und mit diesen Projektideen gehen wir aber wieder in die Behörden. Und das klappt sehr viel besser, wenn man sagt, hey, wir hatten folgende Idee, könnt ihr euch vorstellen, dass das was für eure Arbeit ist? Dann sind die oft sehr offen, weil man über was Konkretes redet und dann kommen fantastische Ideen raus. Wir machen kein Projekt, wo sich so ein Bedarfsträger nicht committet. Und committet heißt, dass er das Projekt von Anfang bis Ende begleitet und auch an den monatlichen Projektmeetings teilnimmt. Weil was wir nicht möchten, ist, dass wir irgendwas finanzieren und in 10 Jahren sagt uns die Bundeswehr, wir wollten das hier ganz anders. Ja, das heißt, wir nehmen die immer mit, aber viele Ideen entstehen hier in der Cyberagentur. Aber wir nehmen Ideen von jedem. Wenn Sie eine coole Idee haben, wo Sie denken, das sollte schon immer mal erforscht werden, das würde der Polizei das Leben einfacher machen, E-Mail an die Cyberagentur. Sie kriegen auf jeden Fall eine Antwort, wie wir Ihre Idee finden und vielleicht wird sie ja sogar finanziert.
Oh je, Herr Hummert, jetzt haben wir aber was angestellt, ne? Nicht, dass jetzt alle hier schreien. Aber vielleicht, wer weiß, vielleicht gibt es hier ganz tolle Ideen, die noch nie das Licht der Welt erblickt haben. Also Sie haben etwas ganz Interessantes angesprochen. Also einmal toll, dass Sie diesen Mechanismus umgedreht haben. Also von, ne, sagt uns, was ihr braucht, zu schaut mal, hier ist unser Angebot. Und da komme ich auf das Stichwort Rahmenbedingungen für Innovation. Und Sie haben schon zwei Stichpunkte genannt. Also einmal ist Zeit. Also, dass man überhaupt sich damit beschäftigen will, dass man nicht unter den Alltagsaufgaben erstickt. Also, man braucht Raum für Innovation, das habe ich so rausgehört. Und das andere war das Commitment. Was braucht man noch für Rahmenbedingungen? Oder vielleicht können Sie einfach mal so erklären, wenn man mit Ihnen zusammenarbeitet oder auch nicht mit Ihnen zusammenarbeitet, selber Innovation schöpfen möchte. Was sind so die Rahmenbedingungen für Menschen, für kreative Lösungen?
Also erstmal kommt es natürlich auf die Menschen an. Also die besten Ideen entstehen, wenn ganz verschiedene Menschen Kaffee trinken. Wenn man die Dinge aus einer ganz anderen Perspektive gespiegelt kriegt. Das Team in der Cyberagentur ist unglaublich interdisziplinär. Wir haben Informatiker, Elektrotechniker, Neurologen, Biologen, Quantenphysiker. Wir haben einen Kunsthistoriker. Wir hatten einen Theaterwissenschaftler bei uns. Und wenn man solche Menschen zusammensteckt und die immer wieder sagen, hey, verstehe ich nicht, erklär es mir nochmal, und die zusammen am Kicker stehen, dann passieren wunderbare Ideen. Also das Team muss heterogen sein, es muss interdisziplinär sein. Das ist das eine. Das zweite ist in meinen Augen Fehlerkultur. Das ist das Schlimmste, wenn Menschen, also gerade in Behörden, das Gefühl haben, wenn sie was falsch machen, werden sie bestraft. Dieses Mindset, wer nichts macht, macht nichts falsch und wer nichts falsch macht, wird befördert. Das ist der Tod jeder Innovation. Wir lieben Fehler. Ja? Wenn Leute einen Fehler gemacht haben, dann machen wir ein Lessons Learned und gucken, was können wir daraus lernen und schreiben das auf und reden gemeinsam darüber, dass wir das nächste Mal besser machen. Elon Musk ist 7-mal Konkurs gegangen mit Startups, bevor er der reichste Mann der Welt wurde. Wer würde in Deutschland jemandem, der auch nur 2-mal Konkurs gegangen ist, noch Geld für das dritte Startup geben? Das ist eine Mindset-Frage. Wir müssen den Leuten auch vertrauen und wir müssen sagen, Fehler sind was Gutes für uns. Und dieses Vertrauen, das ist halt etwas, in dem sich auch insbesondere Verwaltung sehr, sehr schwer tut, weil Compliance, das sind alles wichtige Themen, Berichtspflichten. Und wir haben das auch. Also wir schreiben ohne Ende Berichte an unsere Fachaufsicht. Aber zumindest intern in unserer Organisation brauchen wir eine Fehlerkultur und auch Vertrauen. Und das bedeutet, dass Führungskräfte auch für ihre Mitarbeiter einstehen. Ja, wenn hier ein Fehler passiert, dann ist für mich klar, dass ich sage, ja, ich habe was falsch gemacht, das war meine Cyberagentur, ich bin hier der Forschungsdirektor und wenn hier irgendwas schiefgelaufen ist, müssen Sie mich entlassen und nicht sagen, oh nein, das tut mir leid, das war die arme Frau Müller, die Sachbearbeiterin. Ja, sie müssen für Menschen einstehen, nur dann kann etwas passieren. Und Sie brauchen eine Organisationskultur, wo Leute miteinander reden können. Also Need-to-Know-Prinzip ist natürlich total wichtig, aber wenn Menschen nicht miteinander sprechen, wenn Menschen nicht wissen, was die Leute im Nachbarbüro machen, dann kann daraus ja nichts entstehen, weil die besten Ideen immer passieren, wenn man das wieder und wieder diskutiert. Das heißt, man muss auch Orte schaffen in so einem Unternehmen, wo Menschen zusammenkommen können. Wir haben einen großen Tisch unten in einem sehr großen Raum, wo alle zusammen Mittag essen oder alle, die wollen, keine Pflicht, aber und bei diesem Essen wird natürlich auch immer wieder über Projekte, über Ideen gesprochen. Wir haben einen Kicker und das ist Arbeitszeit, wenn die Leute da kickern. Natürlich, weil sie dabei über ihre Projekte reden. Ja, und das muss drin sein. Wir brauchen Ausstattung, wir brauchen Raum, wir brauchen eine Kultur der offenen Türen. Mitarbeiter können einfach in das Büro vom Forschungsdirektor laufen und brauchen keinen Termin bei meinem Vorzimmer anfragen, weil das ist doch schrecklich. Also Sie müssen doch sagen können, hey Christian, ich hatte hier eine Idee, was hältst du denn davon? Und dann kann ich sagen, finde ich gut oder finde ich schlecht.
Ach, fantastisch. Ich kann, Ich liebe diesen Podcast, weil ich Menschen wie Sie treffe. Und ich kann das manchmal gar nicht glauben, was für tolle Einrichtungen wir im Staat haben, die solche unglaublichen Sachen machen. Und an einer Stelle wollte ich nochmal nachhaken. Und Sie meinten, Innovation entsteht, wenn Menschen zusammen sprechen, am Kicker, möglichst in einer leichten Atmosphäre, interpretiere ich jetzt mal. Viele denken ja, Innovation, das sei so etwas, was man mit viel Kampf quasi als Destillat herausschwitzt am Schreibtisch. Ich habe mal die Gleichung aufgemacht, Innovation entsteht zwischen den Dingen, also zwischen A, Position A und Position B. Also gar nicht etwas Neues, sondern das Neue wird geboren aus zwei bekannten Dingen, die gemeinsam fusionieren und etwas erschaffen, was größer ist als sie beide. So ein bisschen nach der aristotelischen Gleichung. Würden Sie das so unterschreiben, dass Innovation tatsächlich nicht unbedingt was ganz Neues ist, was vorher keiner hatte, sondern oftmals auf etwas Bekanntem aufsetzt, was sich mit etwas anderem Bekannten zusammentut und daraus dann etwas entsteht? Weil wenn das so wäre, dann ist ja Ihr Ansatz mit dem Kicker und Zusammenkommen, übrigens in Halle, der Sitz der Agentur ist in Halle, dann müssten wir ja ganz anders rangehen an Innovation im Staat.
Ja, ich würde Ihnen schon recht geben. Also ich bin natürlich auch Informatiker und ich meine, ein so ein Paradigma dieser Hacker-Szene und Cybersicherheit hat natürlich auch viel mit Hackern zu tun, ist es ja, Dinge anders zu benutzen, als sie intendiert waren. Also die Frage, was kann ich eigentlich noch machen mit einem Gerät, einer Software, einem Ding, das ich habe? Und dann passieren die fantastische Dinge. Ja, also ich hatte mal so einen Kurs über Hardware-Hacking. Ich bin nebenbei ja noch Honorarprofessor und da haben wir aus Zahnbürsten kleine Roboter gebaut. Und weil wir die Zahnbürste eben nicht zum Zähneputzen verwendet haben, sondern in einer ganz anderen Art und Weise. Und das ist schon wahr, was Sie sagen. In dieser Interdisziplinarität liegt sehr viel Innovation, weil oft reden die Leute nicht miteinander. Was mir wirklich auffällt, ist, die Cyberagentur ist halt auch so ein Ort. Wir arbeiten mit der Bundeswehr zusammen, arbeiten mit Nachrichtendiensten zusammen und wir arbeiten mit der Polizei zusammen. Es gibt das Trennungsgebot. Also die Polizisten reden nicht mit den Nachrichtendiensten und mit der Bundeswehr reden sie schon gar nicht, weil da gibt es ein grundgesetzliches Trennungsgebot. So, und dann haben wir natürlich auch noch die ganzen Wissenschaftler. Und die Cyberagentur macht alle 2 Jahre so ein großes Forschungssymposium, wo 600 Leute kommen. Und dann sagen immer alle, wow, es ist ein fantastisches Event, weil die Leute, die ich bei euch treffe, treffe ich sonst nie. Und die Forscher kommen zu mir und sagen, es ist total komisch bei euch, es sind diese ganzen Leute in diesen Uniformen, das fühlt sich am Anfang total komisch an und jetzt rede ich mit denen und es ist super spannend. Und die Leute in den Uniformen sagen, hey, hier habe ich Leute getroffen, die tragen komische Hoodies, die würde ich hier nie in meinen Laden lassen, aber der ist eigentlich total cool. Und wenn ich Leute zusammenbringe, die sonst nicht miteinander reden, dann kommen wir hatten hier wirklich schon Momente, wo Leute zusammen saßen, aus der einen aus einer Polizeibehörde, andere aus einer Nachrichtendienstbehörde und der eine sagt, was arbeitest du? Und der andere sagt, was arbeitest du? Und dann haben sie festgestellt, sie arbeiten an genau der gleichen Sache und das seit 5 Jahren und sie wussten nicht voneinander, dass es sie gibt. Man muss auch solche Orte schaffen, wo unterschiedliche Menschen zusammenkommen können, weil oft liegt Innovation in diesen Ritzen, ja, die wir sind immer sehr auf Abgrenzung. Als die Cyberagentur gegründet wurde, habe ich viele Behörden und Einrichtungen besucht und die erste Frage war oft, Herr Hummert, wie grenzen Sie sich von uns ab? Und das ist so eine deutsche Philosophie. Das muss ja alles trennscharf abgegrenzt werden und dazwischen muss auch noch so ein Spalt sein, damit auf keinen Fall eine Überlappung da ist. Und dann fallen alle guten Ideen in diese Ritzen und dann sind sie für immer verloren. Wir müssen uns irgendwie, ich habe immer gesagt, ich will nicht über Abgrenzung reden, ich will das nicht mehr hören, ich will darüber reden, wie wir was zusammen machen können. Und dann entsteht auch Innovation. Und das heißt aber nicht, dass diese Arbeit am Schreibtisch zu sitzen und sich 5 Jahre über eine Formel nachzudenken, dass das nicht auch wichtig ist. Also die harte Wissenschaft, wo Leute tief einsteigen in Themen, das ist unglaublich wichtig und da kommt auch viel raus. Aber oft ist es genau das, was Sie gerade beschrieben haben.
Also der Initialfunke, sage ich mal, entsteht in dieser Lücke, in dieser Ritze. Ich sage immer so, dieses Weiße im Organigramm, das finde ich immer am spannendsten. Nicht in den Kästchen, sondern alles, was so drumherum ist, zwischen den Kästchen, das Füllmaterial, auch in den Behördenorganigramm, da sitzt die Innovation. Und wenn man die Menschen zusammenbringt, ja, und dann muss man das natürlich vertiefen. Und das ist natürlich oft sehr viel Schreibtischarbeit. Aber der geniale Funke, also der Genius, sitzt tatsächlich in dieser Ritze. Und dann wollte ich Sie noch was fragen zur Fehlerkultur, weil da habe ich auch irgendwann mal was überlegt. Dieses Scheitern ist ja quasi Teil des Erfolgs, so wie Sie es beschrieben haben. Und vielleicht trauen wir uns zu wenig, Erfolg zu haben und diesen Weg des Erfolgs auch zu gehen, weil viele kennen gar nicht Transformationsprozesse oder Innovationsprozesse. Und Innovationsprozesse sind eben auch nicht linear, wie Sie sagten, sondern sie sind ein Auf und Ab und ein langsames Aufschwingen zwischen Versuchen, die nicht funktionieren, bis man dann endlich die Perfektion erreicht hat. Und man sieht ja oftmals nur einen sehr kurzen Abschnitt dieses Innovationszyklus und nicht den gesamten Prozess. Und das hat mir so gut gefallen in Ihrer Beschreibung, dass es eigentlich der Weg zum Erfolg führt eben zwangsläufig über diese kleinen Scheiterpunkte, die aber nur kleine Punkte sind.
Ich finde, es gibt ja eigentlich gar kein Scheitern bei uns. Also wenn wir Millionen in ein Projekt investieren und das fährt vor die Wand, weil es einfach nicht geht, dann haben wir was gelernt, weil wir wissen jetzt, dass es nicht geht. Das ist schon mal irgendwie eine super Erkenntnis. Und das Zweite ist, was ist denn mit diesen Millionen passiert? Ja, wir haben irgendwie Leute an Universitäten, wir haben Jobs geschaffen, Leute konnten ihre Doktorarbeiten schreiben, Leute sind ausgebildet worden, sind klüger geworden. Also ich habe schon ein Problem mit diesem Begriff Scheitern. Und natürlich brauchen wir das. In der VC-Szene, wenn man 1000 Startups investiert, dann wird vielleicht eins davon mal ein Unicorn, also wirklich wertvoll. Die anderen 999 werden irgendwann Konkurs geben. Die wird es irgendwann nicht mehr geben. Aber wir würden dieses eine Unicorn doch nie finden, wenn wir nicht angefangen hätten zu investieren. Also es gibt da kein Scheitern.
Das gefällt mir. Das finde ich richtig gut. Es gibt kein Scheitern und wir sollen uns mehr trauen, erfolgreich zu sein. Mut zum Erfolg. Das finde ich super. Dann haben Sie erzählt, also bei Ihnen treffen sich ja Leute in Uniform, Leute mit Hoodies und da habe ich richtig Sehnsucht bekommen. Ich komme ja aus dem Sicherheitsbereich und Polizei, Bundeswehr, Nachrichtendienste ist genau meine Heimat, bevor ich in die Digitalisierung gekommen bin. Und ich kenne den Bereich sehr gut und ich weiß, es gibt viele Spannungsfelder zwischen, sage ich mal, sicherheitsorientierter Arbeit und Innovation. Was brauchen denn Organisationen, um, sage ich mal, in diesem Spannungsfeld auch Innovationen aufzubauen? Also wo sehen Sie da die größten Spannungsfelder und wie gehen Sie damit um? Ne? Sicherheit einerseits, Sie sagten schon, Sicherheitsüberprüfung oder auch sich eingestuftes Material und Innovation. Wie kriegen Sie diese Balance?
Ich glaube, dass man diesen Widerspruch nicht bauen sollte. Also es ist ja immer wieder so ein Widerspruch, der aufgebaut wird, Sicherheit versus Freiheit. Ich glaube nicht, dass es Widersprüche sind. Man braucht irgendwie Sicherheit, um frei zu sein. Also wenn ich an gescheiterte Staaten denke, was weiß ich, Somalia, da gibt es keine Sicherheit und da gibt es auch keine Freiheit, weil da gehen sie vor der Haustür und sind sie wahrscheinlich bald tot. So, das ist, das heißt, wir müssen eine Umgebung schaffen, in der wir den Wissenschaftlern, den Leuten Sicherheit anbieten. Und ja, wir haben das alles. Also wir haben einen Wachmann und wir haben ein großes Stahltor und wir haben Vereinzelungsanlagen und so, wie man sich das vorstellt. Und dieser Laptop ist auch nicht so bequem, wie der sein könnte, sondern man muss da viele Passwörter eingeben und Chipkarten reintun und manche Software geht einfach nicht. Und das würde unser Leben natürlich viel einfacher machen, wenn wir einfach einen normalen Rechner hätten. Auf der anderen Seite muss man das ja auch nicht, wir müssen das tun. Also wenn wir das nicht schaffen, also wir haben immer wieder Vorfälle, immer wieder gibt es auch andere Nationen, die sich für unsere Ergebnisse interessieren. Und wir müssen anerkennen, dass Deutschland im Bereich Forschungssicherheit auch einfach sehr schwach ist. Also ich war letzte Woche in den USA, da haben wir auch über Forschungssicherheit gesprochen. Da war die Einschätzung der USA, Deutschland ist in der EU auf dem letzten Platz. Ja, Freiheit von Wissenschaft und Forschung ist etwas, das ist im Grundgesetz geregelt und das ist ein hohes Gut. Trotzdem müssen wir auch darüber nachdenken, ob wir jedes Forschungsergebnis veröffentlichen und jede Innovation jedem zur Verfügung stellen. Die Welt hat sich geändert und es gibt eben auch konkurrierende Systeme und vielleicht auch Staaten, wo wir nicht jede Technologie sehen wollen. Und ich halte das schon für eine Aufgabe der Cyberagentur, dafür auch Werbung zu machen. Und das machen wir auch. Und es ist kein Showstopper, weil im Inneren dieser Behörde kann es immer noch coole Büros geben und einen Kicker geben und coole Menschen geben und man kann coole Sachen machen. Aber ja, klar, wenn wir nach Hause gehen, gehen wir durch das schwere Stahltor.
Das ist total spannend, weil ich habe mal eine ganze Weile im Bereich Wirtschaftsschutz auch gearbeitet und Forschungssicherheit, damit meinen Sie den Schutz von Forschungsdaten gegenüber Angriffen von außen, Spionage und so weiter. Und in der Tat gehen wir damit sehr leichtfüßig um. Übrigens auch in Konzernen oder in Startups, die mit Innovation zu tun haben. Also die sind ja auch relativ wenig geschützt. Na, da sind Sie ja wahrscheinlich noch gut dran. Und da ist halt auch immer die Frage, ne, was ist uns wichtig und worauf wollen wir eigentlich besser Acht geben in Zukunft? Da hatte ich ein ganz tolles Gespräch mit Claudia Plattner dazu, zum Thema digitale Souveränität. Das klingt da ja auch ein bisschen an, ne? Was ist uns lieb und teuer und was wollen wir denn auch schützen in der Zukunft? Finde ich total spannend, das Thema. Ist toll, dass Sie das ansprechen. Nochmal ein anderer Punkt. Weil ich liebe so Organisationsentwicklung und ich stelle mir das wirklich herausfordernd vor, für mehrere Behörden gleichzeitig Ansprechpartner zu sein, beziehungsweise bei uns spricht man dann von Fachaufsicht oder Behörden zugeordnet zu sein oder dass Ministerien ja auch eine bestimmte Kontrollfunktion ausüben, bei einer GmbH ja sowieso. Wie ist es denn so, mit verschiedenen Ministerien zusammenzuarbeiten? Das Innenressort und die Verteidigungsressort sind ja wirklich sehr unterschiedliche Kulturen. Dann haben Sie die Nachrichtendienste da noch auch mit drin und auch noch andere Häuser. Merken Sie so auch, wie die Unterschiede sind in der Organisationskultur und wie gehen Sie denn damit um, so mehrere Ansprechpartner zu haben, die sehr unterschiedlich ticken können?
Ja, das ist tatsächlich, also ja, wir haben eine geteilte Fachaufsicht. Also bei einer GmbH heißt es dann Beteiligungsmanagement. Und das Beteiligungsmanagement liegt sowohl im Bundesministerium der Verteidigung als auch im Bundesministerium des Innern. Man hat das so gebaut, dass es eine Beteiligungsführung gibt. Also die liegt im BMVG, das ist immer unser erster Ansprechpartner. Dafür hat das BMI den Aufsichtsratsvorsitzenden oder die Aufsichtsratsvorsitzende bei uns gestellt. Da ist dann quasi die BMI in der Führungsposition. Und Sie haben angesprochen, dass die Kulturen in den Häusern sehr unterschiedlich sind. Und das ist wahr. Also ich selbst bin beurlaubter Beamter aus dem Geschäftsbereich BMI und kannte das BMI relativ gut. Und was mir immer aufgefallen ist, oder wie ich das kannte, ist, wenn man dann das BMI etwas schickt, also ein Anliegen schickt, dann dauert das oft sehr lange. Das BMI ist ja auch so ein bisschen die Hüterin des Grundgesetzes. Dann wird immer sehr gründlich geprüft. Und dann kriegt man irgendwann seinen Erlass und seine Entscheidung und dann hört man nie wieder davon. Das BMVG funktioniert ganz anders. Das glaube ich auch daran liegt, dass da viele Soldaten im BMVG sind. Wenn man etwas fragt, kriegt man häufig seine Entscheidungen sehr schnell. Immer verbunden mit einer Berichtspflicht. Wir entscheiden das schon mal, aber bitte berichten Sie halbjährlich darüber, wie das so läuft. Und am Anfang fand ich das sehr cool, weil ich dachte, wow, Dinge gehen auch wirklich schneller. Mittlerweile habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass diese vielen Berichte, die wir schreiben, uns auch erdrücken, ja, weil wir über dieses und das und jedes regelhaft berichten. Jetzt könnte man natürlich sagen, na gut, wenn man zwei Ministerien hat, jetzt könnte sich das Schlechteste der Ministerien verbinden. Also wir müssen lange warten und trotzdem den Bericht schreiben. Das ist regelmäßig nicht der Fall. Also man könnte auch glauben, das Beste der Ministerien vereint sich. Also wir müssen kurz warten und dafür ist der Vorhang auch für immer geschlossen. Das ist jetzt leider auch nicht so. Aber generell läuft es besser als gedacht. Also die Ministerien haben sich auch wirklich sehr gut gefunden. Also auch in der Fachaufsicht und auch in den höheren Ebenen, auch in der strategischen Blick. Also ich nehme eigentlich keine Friktionen zwischen den Ministerien teil. Damit so eine ressortübergreifende Zusammenarbeit gelingt, muss man aber sehr offen sein. Also was natürlich auch nicht geht, ist die Ministerien gegeneinander aufspielen. Also das haben wir natürlich auch schon versucht. Ja, wenn Mutti Nein gesagt hat, können wir immer noch Papa fragen und umgekehrt. Also das sollte man also tunlichst unterlassen. Das führt zu nichts Gutem. Also, aber wenn man da sehr offen ist und auch ehrlich die Positionen und Interessen auf den Tisch legt, dann klappt es gut. Ich glaube, dass das den Ministerien auch gut tut, dass die auch voneinander lernen.
Ja, das stimmt. Also da insofern haben sie so eine gewisse Brückenfunktion und können auch immer wieder so die Kultur der einzelnen Häuser auch spiegeln, weil die wissen ja im Zweifel gar nicht, wie der andere arbeitet. Da ich beide Häuser sehr gut kenne und lange auch im Innenministerium war und auch im Verteidigungsministerium, ich kann das total verstehen. Genauso ist es, wie Sie sagen. Und es hat beides Vor- und Nachteile. Und solche Kulturen entwickeln sich ja weiter. Und gerade wenn Sie als ja in dieser Lücke sitzen zwischen den Ressorts und da sind ja auch noch andere beteiligt, ist es bestimmt eine sehr spannende Aufgabe. Ich hoffe, da, wenn dass Sie da auch entsprechend durch Ihre Arbeit auch eine bestimmte Spiegelfunktion haben. Das ist ja auch immer ganz interessant, wie sich dann auch Organisationen weiterentwickeln können. Jetzt haben wir sehr viel über die Zukunft gesprochen von Sicherheitsbehörden. Und jetzt wollte ich Sie zum Abschluss fragen, was Sie denn eigentlich zu Ihrer Zukunft sagen? Also wo steht die Cyberagentur in 5 Jahren? Oder beziehungsweise, und ja, was müsste sich auch dafür ändern, damit sie dorthin kommt?
Die Cyberagentur ist zwar als GmbH gegründet, weil man uns bestimmte Freiheiten gewähren wollte, aber wir leiden tatsächlich sehr unter Bürokratie. Also bestimmte Vorgänge bei uns sind unglaublich bürokratisch und langsam. Und ich glaube auch einer Zeit, wo Staatsmodernisierung eines der Ziele unserer Regierung ist, nicht mehr angemessen ist. Unsere Schwesteragentur, die Sprint, hat das Sprint-Freiheitsgesetz bekommen und man hat ihr viele Freiheiten gegeben. Und ich glaube, die Sprint hat auch gezeigt, dass sie als Agentur, als staatliche Agentur mit diesen Freiheiten gut umgehen können. Jetzt wird gerade jetzt tatsächlich diskutiert, die Cyberagentur zum Teil des Innovationsfreiheitsgesetzes zu machen, das die Bundesregierung im Koalitionsvertrag verankert hat und auch der Cyberagentur Freiheiten ähnlich zu den Freiheiten der Sprint zu geben. Also wie gesagt, unsere beiden Agenturen funktionieren sehr unterschiedlich und deswegen sind auch nicht genau die gleichen Freiheiten und Regelungen für uns wichtig, aber wir wollen schon auch mehr Freiheiten. Und ich glaube, das ist ein Erfolgsfaktor. Innovation gerade im Verteidigungsbereich ist gerade unglaublich wichtig. Also Deutschland hat noch nie so viel Geld für Verteidigung ausgegeben wie jetzt gerade. Wir sind die was Rüstungsausgaben weltweit ausgeht, ist Deutschland auf dem 4. Platz. Das ist eine unglaubliche Summe. Und das Risiko, das wir hier haben, ist, dass wir dieses viele Geld nicht für Zukunftstechnologien ausgeben, sondern für den Krieg von gestern. Ja, das darf nicht passieren. Also wir müssen jetzt in Zukunftstechnologien entwickeln, in innovative Lösungen, weil das uns den Platz in der Welt sichern wird. Und mit dem jetzigen Korsett an Regeln, das die Cyberagentur hat, kann sie nicht skalieren. Also wir können das, was wir machen, machen wir gut, aber wir könnten jetzt nicht sehr schnell die 10-fache Summe an Projekten begleiten oder die 10-fache Summe an Geld in innovative Technologien ausgeben. Und ich glaube, das ist aber unglaublich wichtig. Wenn wir das nicht schaffen, also wenn wir der Cyberagentur und vielleicht auch den anderen Innovationseinheiten im Geschäftsbereich BMVG, ich denke an den Cyber Innovation Hub oder das Innozentrum der Bundeswehr, wenn wir diesen innovativen Teilen unserer Sicherheitslandschaft jetzt nicht Freiheiten geben, dann könnte das wirklich schwierig werden. Also, ich will keine düsteren Szenarien malen, aber ich glaube, man muss jetzt diesen Einheiten Freiheiten geben und dann wird das auch in 5 Jahren super sein.
Okay, dann versuchen wir jetzt mal zum Abschluss den utopischen Ansatz. Angenommen, Sie wären Teil des Freiheitsgesetzes, der Sprint. Ich weiß, da hat Rafael Laguna, hat er hier mal im Podcast tatsächlich erzählt, als er dafür doch gekämpft hat. Und er hat es dann tatsächlich durchgekriegt damals. Also der war wild entschlossen und hatte das vorgestellt, hier im Podcast noch. Und es hat ja auch geklappt. Insofern toll, da ist er echt ein Pionier. Und angenommen, das käme für Sie, Sie hätten mehr Freiheiten und weniger Bürokratie. Wo würden Sie sich da sehen?
Hey, man hat uns, also in unserem Auftrag steht, dass unser Vorbild die US-amerikanische DARPA ist. Ich meine, das ist natürlich irgendwie, also übrigens, erstens hat die DARPA unglaublich viel Strahlkraft und es gibt ganz viele Leute, die sagen, sie sind die deutsche oder europäische DARPA. Also die Sprint sagt, sie ist die deutsche DARPA, das EIC sagt, das ist die europäische DARPA, die JEDI sagt, sie ist die europäische DARPA und so weiter. Und ich will das gar nicht für uns reklamieren, aber wir sind ja sowas wie so eine Mikro-DARPA oder so eine Nano-DARPA. Ich meine, die DARPA hat im letzten Jahr 4,4 Milliarden Dollar ausgegeben für Innovationen im Verteidigungsbereich. Die Cyberagentur hat in diesem Jahr 109 Millionen. Also der Unterschied ist ja eklatant. Und natürlich ist unsere Wirtschaft und unsere Verteidigungsetat nicht so groß wie der amerikanische. Aber ich glaube, wenn man uns die Freiheiten gibt und das Vertrauen gibt und auch die Mittel gibt, werden wir wahnsinnig gute Innovationen haben. Also wir haben jetzt schon Ergebnisse, an die hätte ich nicht geglaubt. Die Cyberagentur ist 5 Jahre alt und wir sollen Dinge gucken, die 10 bis 15 Jahre in der Zukunft passieren. Das heißt, wenn wir gar nichts rausgekriegt hätten, wäre ich immer noch fein, weil ich sagen würde, schon mal noch 10 Jahre Zeit. Aber wir haben jetzt schon Dinge, wo ich sage, wow, das ist fantastisch und aus diesen Technologien kann wirklich was entstehen. Und es sind dann auch mal Technologien, wo Deutschland gerade vorne ist, wo wir nicht an den Amerikanern oder an den Chinesen hängen, sondern wo wir jetzt gerade am Drücker sind und so kann Souveränität entstehen. Und das ist aber ein gefährliches Moment. Die Summen, die in solche innovativen Startups, in neue Ideen investiert sind, also insbesondere in der Volksrepublik China und in den Vereinigten Staaten, sind immens. Und es ist auch viel einfacher. Ja? Also ich habe neulich mit einem Unternehmen gesprochen, die haben auch gesagt, warum sollen wir 6 Monate lang Anträge an den European Innovation Council stellen, um dann so eine Summe zu kriegen, wenn ich auch in einer Woche oder in 4 Tagen mit 4 Seiten geschrieben die doppelte Summe von den Chinesen kriege. Und das heißt, wir müssen schneller und einfacher werden, aber dann sehe ich auch die Utopie, dass die nächste Technologie wirklich mal Europa oder Deutschland top-notch ist und die Amerikaner das bei uns einkaufen müssen.
Das klingt doch nach einem guten Abschluss, Herr Hummert. Das gefällt mir. Vielen Dank. Das hat total Spaß gemacht. Ich bin total beseelt. Gibt es auch irgendwas, was Sie unseren Zuhörenden noch mitgeben wollen als Abschluss, was ich noch nicht gefragt habe?
Na, vielleicht, ich weiß nicht, wann das ausgestrahlt wird, aber wenn es bald ausgestrahlt wird, wir haben gerade einen Wettbewerb laufen, HAL 2027, wo wir einen Ideenwettbewerb haben, wo jeder Mensch in Deutschland Ideen für den Verwaltungsarbeitsplatz der Zukunft einreichen kann. Und da muss man nur 2 Seiten schreiben und die beste Idee prämieren wir mit 100.000 Euro und das Projekt wird dann umgesetzt und dieser
Wow.
Verwaltungsarbeitsplatz gebaut. Also,
Wann ist
vielleicht haben Sie in den Show Notes ja den Link, dann kann ich Ihnen den schicken.
Deadline?
Puh, die Frage ist auf jeden Fall noch irgendwann im August, Mitte August, glaube ich.
Okay, dann machen wir den Podcast auf jeden Fall vor Mitte August. Ich nehme den gleich als nächstes dran. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Hummert. Es hat mir total Spaß gemacht und ich wünsche Ihnen alles Gute. Und ja, wir manifestieren jetzt einfach mal viel Freiheit und Geldregen für Sie. Und viele gute Ideen haben Sie ja sowieso schon. Danke nach Halle.
Vielen Dank nach Berlin.
Und das war es bei Let's Start, Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Let's Start, viel Spaß bei der Umsetzung.